Frühstück mit Bier. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Frühstück mit Bier ist wieder da.
Frisch und munter sind wir jetzt wieder nach dem Wahnsinnssommer, den wir da jetzt hinter uns haben.
Genau, es war ein sehr intensiver Sommer, deshalb haben wir uns jetzt mit Frühstück mit Bier auch eine kleine Sommerpause gegönnt. Mhm. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse. Wir sind wieder zurück und werden euch wieder laufend mit den besten, interessantesten und schönsten Gästen versorgen, die wir so finden können.
Wie auch heute haben wir einen absolut schönen Gast auch bei uns, einen fashion Kerl. Und die Schönheit ist auch sein Geschäft und seine Berufung und seine Mission. Wir sitzen heute beim Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, heißt es im Fachterminus.
Schön, dass du bei uns bist. Matthias Koller, grüß dich.
Ja, hallo. Danke.
Hallo,
danke,
Matthias, dass du da seid. Erste wichtigste Frage, ist beim Kali noch was zu retten?
Absolut. Also, da können wir schon noch was machen.
Danke, Pascal. Was für ein schöner Einstieg.
Das bringt mich gleich so zur Hauptfrage am Anfang. Wer sind denn deine Hauptkunden? Wer kommt denn hauptsächlich zu dir in die Praxis? Nach Buchenau und Linz, hast du zwei Praxen?
Genau.
Wer kommt hauptsächlich zu dir?
Es geht eigentlich querbeet durch die Gesellschaft, kann man sagen. Also da gibt es nicht wirklich jetzt eine bestimmte Kategorie, wo ich sage, die kommen oder das ist häufig. Eigentlich haben die alle irgendein Anliegen, ein Problem, mit dem sie kommen. Das ist vielleicht das, was die Leute vereint, dass sie irgendein Problem haben, mit dem sie kommen. Und das versucht man dann halt zu lösen.
Ein Problem, das wir jetzt im Vorhinein lösen müssen, ist auf jeden Fall mal anstoßen.
Genau.
Weil jetzt haben wir ewig kein Bier mehr getrunken.
Ja.
Ein Frühstück mit Bier. Cheers.
Prost. Cheers. Mein Zipfer-Urtyp im Seitalform wird heute angestoßen.
Ah,
sehr gut. Es schmeckt jetzt auch wieder sehr gut nach zwei Monaten Pause,
ja, muss ich sagen. Stimmt. Wir haben auch gar kein Bier getrunken dazwischen. Matthias, also quer durch die Gesellschaftsschichten, sagst du, das heißt, ab wann geht das los? Wann darf man denn eigentlich zu dir kommen? Ab 16, ab 18 und bis wo, bis was für Alter geht das?
Also gesetzlich ab 18, man muss volljährig sein, für OP, für ästhetische OP zum Beispiel. Und na, es geht bis ca. 70, würde ich sagen.
Okay.
Wobei in dem Alter zum Beispiel Brustverkleinerung eine Rolle spielen kann, wenn man mit der Wirbelsäule schon Probleme hat. Und das sind oft Frauen, die wirklich sagen, ja, jetzt habe ich 30 Jahre gewartet, ich habe mir nie traut und jetzt mache ich es, weil ich möchte einfach nur eine Lebensqualität haben. Mhm. Aber der Hauptteil der Patienten ist zwischen 30 und 50.
Mhm. Oder und männlich, weiblich?
Mehr Frauen. Also ich würde schon sagen 80% Frauen. Bei Männern ist Haartransplantation ein Thema.
Ah, schön, dass ihr da seid.
Ja, genau. Wir können dann ja gerne nach Buchenau fahren.
Naja, da ist der Roboter. Ich fühle mich schon beobachtet. Er inspiziert schon meine Geheimrat.
Genau, also das ist halt für Männer zum Beispiel ein typisches Thema. Aber generell muss ich sagen, sind doch mehr Frauen, wenn auch die Männer zahlenmäßig wieder zunehmen, also in den letzten Jahren.
Ja. Du bist ja auch Buchautor, hast ein Buch geschrieben, das sich nennt Moderne Schönheitsmedizin. Und so ein bisschen der Credo ist, du möchtest da jetzt auch nicht zu viel machen. Also das macht es ein bisschen interessant, finde ich auch, wie du das siehst. Du würdest auch, wenn jetzt wer kommt und sagt, ja, ich möchte da jetzt das volle Programm, würdest du halt absticken und abraten? Oder wie gehst du da auf das zu, auf das Thema?
Genau, also wie ich aufgespielt habe, die Ordi, das war, oder wie ich mich selbstständig gemacht habe, das war 2013 im März. Da habe ich mir für mich selber so eine Philosophie zurechtgelegt, wie will ich das betreiben, das Fach. Und ich habe gesagt, ich möchte mir eigentlich immer in den Spiegel schauen können am Abend und sagen, das hat einen Sinn gehabt, was ich heute gemacht habe. Da habe ich Menschen geholfen und ich habe eine Lebensqualität verbessert. Und das war von Anfang an mir wichtig, dass ich der Philosophie treu geblieben bin. Und es ist so, wenn jemand kommt und er sagt mir eben, was sein Problem ist, dann muss ich immer schauen, ob das nachvollziehbar ist. Also das heißt, ich muss mir das anschauen und sagen, okay, ich verstehe, was der meint. Mhm. Das ist immer der erste Schritt.
Aber ist das nicht schon der schwierigste Schritt? Ist das nicht sehr subjektiv oder gibt es da schon auch objektive Marker?
Das ist eigentlich ziemlich klar. Ja? Also zum Beispiel, wenn du sagst, du kommst jetzt mit einer Wunsch einer Nasenkorrektur beispielsweise und du sagst, mich stört einfach dieser Höcker auf der Nase extrem und die Leiter total drunter und ich kann nicht mehr schlafen oder in die Richtung, ja, dann ist das, klingt das sehr übertrieben. Mhm. Ja, also, so einen starken Leidensdruck muss man auch wieder hinterfragen, dass der das Leben so sehr beeinträchtigt, wegen sowas. Ja. Das Zweite ist, ich muss schauen, ist der Höcker wirklich da? Ja, und das ist eigentlich eine klare, objektive Sichtweise. Und meistens muss man sagen, ist es nachvollziehbar. Und meistens sieht man den körperlichen Makel. Und es ist eigentlich so in der Praxis, dass die meisten sagen, das Einstiegsgespräch ist meistens von Seiten der Patienten, ich habe mir nie gedacht, dass ich zum Schönheitschirurgen gehe. Und jetzt sitze ich auch plötzlich da. Aha. Aber wissen Sie, ich bin nicht eine von denen. Ja, die. Ja, und dann sage ich, keine Sorge, die anderen sind auch nicht so. Das ist einfach das, was man halt glaubt, dass es so ist. Ja, und ich habe immer gesagt, es wäre interessant, ja, mal zu zeigen, wer da wirklich an diesem Tisch, an dem Besprechungstisch Platz nimmt, dann würden sich viele Klischees in Luft auflösen. Mhm. Weil das sind ganz normale Leute.
Das heißt,
Leute. Dein
Standardgast ist nicht Janine Schiller quasi.
Genau, das kann man sagen. Also generell, die Leute sind sehr vernünftig, ja, die wissen, was wollen oder was sie nicht wollen. Die können das selber einschätzen. Und man muss auch unterscheiden zwischen Operationen oder Schönheitsbehandlungen. Das ist ja bei mir auch so getrennt, auch räumlich. In Buchenau ist die operative Schiene und da in Linz, wo wir heute sind, ist die nicht operative Schiene. Mhm. Und die Beweggründe sind genauso unterschiedlich. Also wenn ich jetzt eine OP haben möchte, ist ja eigentlich so, dass die Leute nicht sagen, sie wollen jetzt schöner werden und jetzt operieren sie mich oder sagen sie mir, was man bei mir machen kann, sondern die kommen eben zum Beispiel nach einer Schwangerschaft oder mehreren Schwangerschaften und sagen, ich habe früher eine volle Brust gehabt und jetzt ist nur mehr Haut da und die Brustwarzen hängen nach unten. Ich möchte einfach wieder die Brustform von früher. Mhm. Das ist ein typisches Beispiel. Ja. Das heißt, da liegt immer irgendwo eine Problemstellung dahinter, warum man sie operieren lässt. Bei den Behandlungen ist weniger jetzt ein Problem da. Da ist einfach der Wunsch da, Attraktivität zu erhalten, länger frisch auszuschauen.
Was machst du da behandlungsmäßig genau? Was gibt es da für Optionen? Natürlich Botox, oder nehme ich mal an?
Und genau.
Hyaluron?
Hyaluron. Mittlerweile habe ich auch drei Ärztinnen, die Behandlungen auch machen. Es ist so, im Endeffekt schaut man, dass man die Haut anregt zur Selbstheilung. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, den wir immer erreichen wollen. Und das Ganze mit Mikroverletzungen, also mit kleinsten Verletzungen. Mhm. Und dann erreicht man, dass die Haut selber Kollagen und Elastin, das sind eben wichtige Bestandteile in der Haut, die mit dem Alter eben abnehmen, dass die wieder neu gebildet werden. Das heißt, wir appellieren an die Selbstheilungskräfte der Haut, aber die muss man auch dazu anstoßen. Mhm. Darauf beruhen sehr viele Behandlungen. Und weil du ansprichst, Botox und Hyaluronsäure, das ist auch häufig. Und da geht es darum, dass man einfach Falten minimiert, harmonisiert, ausgleicht. Aber nicht darum, zumindest bei uns nicht, dass man die Falten wegspritzt oder dass man keine Mimik mehr hat, sondern einfach, dass man frischer ausschaut.
Mhm. Dieses Berufsethos, das du da offensichtlich für dich gefunden hast, würdest du sagen, sollte das standardisiert sein in der Branche? Gibt es Kollegen, die da eher dann aufs Geld schauen und sagen, okay, ich mache das jetzt, weil ich mache genau das, was du sagst, was der Kunde sich wünscht?
Meine Erfahrung ist die, dass viele eigentlich gleich denken von den Kollegen und dass es nur wenige gibt, die da vielleicht sehr abweichen. Also da sind wir, glaube ich, in Österreich noch recht gut gesegnet, weil wir doch von der Ausbildung her das erklärt kriegen, so ein bisschen eine ethische Richtlinie mitkriegen in der Ausbildung und so. Und allerdings traut es vielleicht keiner so direkt sagen. Oder keiner ist so offensiv wie ich, dass er das in einem Buch festhält, weil halt vielleicht viele Angst haben, das könnte dem Geschäft schaden. Wenn ich
so
jetzt
von sag, wegen, der macht es ja dann eh nicht bei mir. So.
Genau. Mhm. Aber das ist eben ein Trugschluss, und weil das Interessante ist, ich spreche ja mit meiner Philosophie die Masse an und nicht, Und nicht umgekehrt. Weil die meisten wollen es ja auch so, die wollen es ja natürlich haben.
Und wie oft schickst du dann wirklich wen ganz weg? Also wie oft passiert das, dass wer mit so unrealistischen Vorstellungen kommt, dass du sagst, sorry, das mache ich nicht?
Es kommt eigentlich selten vor, ja, weil zum einen ist auf der Homepage so schon ersichtlich, was für Einstellungen wir haben. Mhm. Und wenn jetzt jemand was Extremes will, dann fühlt er sich da gar nicht angesprochen. Es kommt manchmal schon vor, und da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass die oft da recht dankbar sind, dass man es einer so direkt sagt. Mhm. Weil es ist tatsächlich oft so, dass zum Beispiel es kommt jemand mit bereits behandelten Lippen, die schon sehr groß sind, und sagt, die sind mir noch viel zu klein. Ja? Also das kann es geben. Das heißt, die sehen das im Spiegel selber nicht mehr. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ganz ehrlich, wir warten jetzt ein halbes Jahr, bis die Hyaluronsäure sich aufgelöst hat oder ein Jahr und dann kommen sie wieder, dann fangen wir von null an und dann machen wir es aber, wie es wirklich schön ausschaut.
Das ist ein spannendes Thema, weil ich habe vor kurzem mal einen Bericht gelesen, wo eine Studie zitiert wurde, dass 9 von 10 Männern aufgespritzte Lippen nicht gefallen. Mhm. Wieso machen Frauen das trotzdem immer noch? Ist das immer noch ein häufiger Eingriff auch?
Es ist schon häufig, aber man kann das wirklich so machen, dass man das nicht sehen würde, dass die aufgespritzt sind, aber dass es ästhetisch ausschaut. Aber das ist ein ganz schmaler Grat. Der Grat ist extrem schmal. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst, das so hinzukriegen, ja, dass du eben Schönheitsbehandlung machst, die aber nicht als solche erkannt wird.
Fällt das in eine Operation oder in einer Behandlung?
Das fällt in einer Behandlung. Mhm. Und da geht's dann wirklich darum, wenn man die auf der Straße sieht, dass man nicht weiß, okay, weil das finde ich auch überhaupt nicht schön, wenn ich sehe, okay, die war jetzt beim Schönheitsarzt, weil man sieht es an den aufgespitzten Wangen oder an den übergroßen Lippen. Das ist ja auch kein Schönheitsattribut oder kein jugendliches Attribut, weil man glaubt ja, warum man mit dem begonnen hat, war ja, weil man glaubt hat, okay, was haben junge Frauen, die haben hohe Wangenknochen, volle Lippen, das übertragen wir jetzt auf alle. Aber nicht jedem passt das. Es schaut nicht jeder Mensch mit dicken Lippen oder mit Jochbogen jugendlich aus. Wenn er das nie gehabt hat in seinem Leben, dann wird es ihm auch nicht passen. Dann schaut er nur anders aus. Mhm. Und wir gehen eher, was meine Empfehlung ist, auch für die Patienten, ein Bild hernehmen, ein Foto, wo man 10 Jahre jünger war. Und das analysieren im Spiegel.
Also ich komme dann zur Haferpflanzung.
Gerne. Aber du warst damals auch schon ein schiercher Typ.
Aber mit voller Mähne.
Cheers.
Was ist denn...
Aber das kann ich nicht bestätigen. Ja.
Was ist denn deine Lieblingsoperation? Was machst du denn am liebsten und was machst du am häufigsten?
Brustoperationen.
Machst du am häufigsten?
Das mache ich am häufigsten.
Und auch am liebsten?
Und eigentlich auch am liebsten, ja, weil das ist auch ein weites Feld. Es gibt ja die Verkleinerung, die Straffung, die Vergrößerung und Straffung. Da gibt es sehr viele verschiedene OP-Techniken. Und
da ist halt wirklich auch Know-how gefragt, oder? Weil da muss man halt auch wirklich wissen, was man tut.
Genau. Du musst zum einen mal die chirurgische Fertigkeit musst sowieso haben, aber dann musst auch noch mit allen möglichen Eventualitäten umgehen können. Ja, also du musst auch Komplikationen handeln können, die zum Glück ja extrem selten sind, wenn man das halt häufig macht. Mhm. Aber es ist auch ein bisschen eine kreative Arbeit dabei. Ja, also man muss ja das Endergebnis im Kopf genau vorstellen können. Es gibt natürlich Sachen, die man abmisst und die man quasi nach Vorgabe macht, nach einer gewissen...
Nach einem Schema.
Aber letztendlich ist jeder Mensch anders. Mhm. Und du musst immer wieder die neu einstellen und die OP-Technik dann nach jedem Menschen neu ausrichten und machen.
Was mich da interessiert ist, Busen haben ja ein Ablaufdatum, oder? Wie lange hält so ein Busen? Und wenn jetzt eine 20-jährige junge Dame zu dir kommt und sie den Busen machen lässt, die kalkuliert das gleich mit ein, dass der dann mit 40, 50 vielleicht nur mehr gemacht werden muss, oder wie ist das?
Es war früher so, dass man sagt, 10 Jahre hält ein Implantat und hat dann gesagt zu alle Patienten, nach 10 Jahren kommt sie bitte wieder, dann tauschen wir es. Das habe ich auch noch erlebt. Am Anfang, dass Patienten gekommen sind, ja, mir ist das gesagt worden, wir müssen tauschen. Aber unabhängig davon, ob das Implantat wirklich was gehabt hat oder nicht, das war halt damals die Vorgabe. Mhm. Mittlerweile weiß man, dass die Implantate deutlich länger halten. Und es gibt jetzt kein Ablaufdatum mehr. Ja, das heißt, man sagt nicht mehr, nach 20 Jahren gehört es raus, sondern man sagt, sie können es eigentlich immer drinnen lassen, außer sie spüren oder merken, dass sie was verändert hat, zum Beispiel Schmerzen oder Formveränderung, dann kommen sie. Dann lassen sie sich das anschauen. Dann macht man zum Beispiel einen Ultraschall oder MR-Mammographie. Und dann kann man das beurteilen. Das Gute ist, ein Implantat, wenn das früher rupturiert ist, also wenn das einen Riss gekriegt hat, dann ist ja da das Silikon ausgetreten, weil es war flüssig. Und das war natürlich nicht optimal.
Da hat es ja durchaus zahlreiche Skandale gegeben, oder wo?
Genau, es hat einmal auch billige Implantate gegeben von nicht allzu langer Zeit aus Frankreich. Nur, wer das halt einsetzt, ist unseriös. Ja, weil ich muss natürlich immer die beste Qualität anbieten. Und das war natürlich, Gott sei Dank kam das in Österreich, ich kenne niemanden, der die verwendet hat zum Beispiel. Mhm. Aber jedenfalls, es kann sein, wenn jemand mit 20 kommt, dass sie nie was wechseln muss.
Okay.
Könnte sein. Ich denke aber, dass man davon ausgehen kann, dass ungefähr 30 Jahre durchaus halten können. Und wenn es dann nicht so ist und wenn eine Verschleißerscheinung dann ist und die würden rupturieren, dann tritt nichts mehr aus, weil das ist ein Gel, das kann nicht mehr austreten, aber man würde es dann trotzdem merken, ja, dass das irgendwie sich anders anfühlt und dann tauscht man es. Also so ein Eingriff ist mittlerweile kein Problem mehr, so ein Implantattausch zum Beispiel.
Wie siehst du generell die Gesellschaft? Denkst du, dass wir immer oberflächlicher werden? Denkst du, dass der Mensch irgendwann ein Designprodukt ist letztendlich, dass wir uns irgendwann einmal so maximieren in der Schönheit, die wir haben können, wie es geht, weil es immer einfacher wird?
Sagen wir so, was ich beobachten kann, ist, wie ich aufgesperrt habe vor 10 Jahren, da war das noch nicht so extrem mit diesen Ansprüchen an Perfektion. Also das hat sich stark geändert durch Social Media aus meiner Sicht. Und zwar durch klassisch diese Instagram-Role Models, die diese Fotos posten, die auch oft nachbearbeitet sind und wo alles so auf Perfektion gezeichnet ist. Und das verwirrt halt auch oft junge Menschen. Ja, die sehen halt das und denken, so möchte ich meine Nasen haben oder so war es perfekt. Ja. Das ist ein bisschen eine Gefahr und das ist auch Aufgabe von uns Ärzten, aber generell von uns als Gesellschaft, würde ich sagen, dass man da sensibel ist und denen auch erklärt, das ist ein Kunstprodukt, was du da siehst. Ja. Also schau dir mal die Influencerin an, wenn du das triffst. Ja, weil das ist ja tatsächlich so. Ja, natürlich sind die durchwegs meistens fesch, aber nie so perfekt wie auf dem Foto. Und deswegen finde ich das gut, wenn man das ein bisschen entzaubert und damit auch diesen Druck nach Perfektion wegnimmt.
Was mich jetzt interessieren würde, was würdest du, ich kenne deine private Situation jetzt nicht, aber was würdest du zum Beispiel bei deiner Frau machen? Würdest du sie selber operieren und was würdest du nicht machen?
Oder vielleicht einmal bei den Kindern, bei der Tochter oder so?
Gute Frage, ja. Also wenn was da ist, was wirklich stört und was belastet, dann würde ich es machen. Ja.
Würdest du deine Frau auch selbst operieren oder würdest du sagen, geh lieber zum Kollegen?
Ich würde es wahrscheinlich selber machen. Und zwar, weil da geht es um Kontrolle. Ja. Du wirst ja die Kontrolle haben über die Operation und gerade jetzt auch noch bei Verwandten. Also ich habe bei meinem Vater schon einige Hauttumore entfernt und ich habe da jetzt nicht wirklich die Hemmung, das zu machen. Es ist natürlich trotzdem was anderes, aber am OP-Tisch müsstest du halt wirklich so professionell agieren, dass du das abschaltest. Es geht wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Natürlich weiß man, wer da liegt, aber also ich würde, wenn das mein Gebiet ist und das mein Hauptschwerpunkt zum Beispiel ist, dann würde ich es selber machen.
Mhm. Würdest du an dir oder hast du an dir schon was herumgedoktert?
Nein, ich hab einmal Botox probiert bei der Zornesfalte.
Was ist das, die Zornesfalte?
Die da, wenn man so zornig schaut.
Was also okay, oben bei den Augen?
Genau.
Du bist doch gar kein zorniger Typ, glaube ich, oder?
Nein, genau. Also das
war, aber als Arzt schaut man immer so konzentriert.
Ja, genau, das war genau. Wenn man in die Sonne schaut, dann schaut. Oder auf dem Computer. Nein, aber das bringt tatsächlich was, weil es einfach die Augenbrauen stabilisiert und die drucken bei uns Männern ja gern nach unten. Durch die Stirn, die immer nach unten drückt.
Ja, und ich habe sehr viel Stirn, die nach unten drückt. Ja.
Von dem her, das habe ich mal probiert und ich habe diese, bei mir die Haartransplantationen auch machen seit einem Jahr, wollte ich das auch selber ausprobieren, wie das ist. Einfach auch, natürlich auch aus Eitelkeit, aber auch, um dem Patienten dann sagen zu können, wie sich das anfühlt. Und da habe ich mal bei den Geheimratsecken ein bisschen was transplantieren lassen.
Hat es geholfen? Und,
ja, ist super geworden. Also es ist jetzt eine Zeit her schon, aber sowas dauert ja circa ein Jahr, bis das dann wirklich vom Ergebnis her total sichtbar ist. Aber das heißt, wenn mich was stört und es ist sinnvoll und man kann das mit der OP-Methode lösen, dann würde ich es auch machen.
Kommen wir dann noch vielleicht noch mal ein bisschen zu dieser Grenze zu sprechen. Wo würdest du eben sagen, ist diese Grenze zwischen, ja, das stört mich jetzt ein bisschen, aber muss nicht unbedingt sein, und auf der anderen Seite vielleicht ist er gesünder, mit einem Makel, in Anführungszeichen, mit dem Altern auch zu leben, weil jeder wird alt und es sollte ja, glaube ich, auch, ist ja auch gesund, dass man damit normal umgeht, oder?
Absolut, ja. Man sollte da mit dem positiv umgehen. Aber ich sage mal, wenn das jetzt Methoden sind, die, wo man sagt, ich kann die Haut länger attraktiv halten, also dass die Alterserscheinung der Haut einfach hinausgezögert wird und es sind Methoden, die schonend sind, die man nicht wirklich sieht, dann finde ich schon sehr sinnvoll.
Ja. Also das sind diese Dinge, wo du sagst, wo die Haut
genau, diese Mikroverletzungen.
Ja. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
Da gibt es Radiofrequenz zum Beispiel oder auch Microneedling, das kennen vielleicht viele, wo man so kleine Nadelstiche eigentlich in die Haut macht und dann kann man Eigenblutplasma einmassieren. Oder auch unterspritzen. Und das Eigenblutplasma ist eine ganz tolle Geschichte. Das geht auch übrigens bei Haarausfall sehr gut, ja. Wo Wachstumsfaktoren drinnen sind und die wirken dann auf die Hautzellen oder auf die Haarwurzel und bringen damit die Haut dazu, dass sie sich schneller regeneriert. Solche Methoden finde ich wirklich sinnvoll und das sollte man auch schon früher beginnen. Also mit 30, 35, weil dann kann man da wirklich viel bewirken. Man wird immer natürlich ausschauen. Aber das andere, was du gesagt hast, wegen dem Makel, es gibt ja viele Menschen, die kein Problem haben mit einer Höckernase. Ja? Die würde ich nie operieren. Oder denen sagen, bitte lass dich operieren, weil ich habe einen Höcker. Das wäre ja bescheuert. Ja? Das heißt, nur wenn jemand unter etwas leidet. Wenn es allerdings so ist, dass jemand unter einem körperlichen Makel wirklich leidet und ein Problem hat und man kann es verändern, warum soll man den leiden lassen? Mhm. Ja, das ist meine Einstellung dazu.
Aha. Was mich jetzt noch interessiert, ich lese gerade ein Buch von unserem Motivationsguru, von Tony Robbins, der hat ein neues Buch herausgebracht und da schwärmt er sehr von der Stammzellentherapie, die ja sehr viele medizinische Probleme lösen könnte, wenn sie so richtig am Markt ist und oder auch schon ist und viel lösen kann. Glaubst du, wird sie das auch in dem Schönheitsbereich etablieren? Wird es da in Zukunft mit Stammzellentherapien geben?
Ja, das denke ich schon. Gibt es ja auch teilweise schon, aber wird derzeit ja rechtlich noch nicht so zugelassen. Mhm. Aber ja, das wird sicher Zukunft
wird haben. Wird das next big thing in der Medizin, sagt er.
Ja, da wird er recht haben, wenn es von der rechtlichen Seite dann erlaubt ist und so, ja.
Mhm.
Ja.
Jetzt fahren Leute wie ich, die wenig Haare haben, nicht nur zu dir nach Linz und nach Buchenau, sondern auch oftmals diesen klassischen Tourismus in andere Länder. Die Türkei ist da ganz bekannt für Haarverpflanzungen oder auch andere Länder für Zahn- oder Brustoperationen. Wie siehst du das, dass man da vielleicht 2.000, 3.000 Euro sparen kann und dafür ins Ausland fliegt? Was hältst du von der Geschichte?
Ja, wir sind ja da so geografisch sowieso auch recht nah an Tschechien. Und
Tschechien, ja.
Und zum Beispiel mit Brust-OPs und Tschechien, das kommt häufig vor, ja. Oder Ungarn mit Zähnen oder wie du sagst, Türkei mit Haaren. Grundsätzlich, wenn alles funktioniert und alles passt, dann ist es per se ja nicht schlecht. Aber wenn einmal eine Komplikation ist, dann steht man meistens im Regen. Weil erstens aufgrund der Entfernung und zweitens, wer macht dann das Komplikationsmanagement? Mhm. Ja? Also ein Arzt, der dann da ist, den man dann anruft, ich war jetzt in Tschechien und habe mir um mehr als die Hälfte oder um ein Drittel das machen lassen und jetzt habe ich aber ein Problem, jetzt komme ich zu Ihnen und bitte machen Sie das. Der wird vielleicht dann auch nicht sagen, ja, kommen Sie sofort, ja, mhm. sondern wird sagen, ja, bitte zuerst einmal zu dem hinfahren, der das gemacht hat, was mhm. ja auch richtig ist, weil der weiß ja, was er getan hat. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, dass halt oft an der falschen Stelle gespart ist.
Hast du solche Fälle schon gehabt, wo es im Ausland schiefgegangen ist und du das dann richten hast müssen?
Ja, gibt's aktuell gerade wieder eine Anfrage bekommen per E-Mail, vor einem Jahr in Tschechien operiert und unzufrieden und sie möchte das da machen. Ich schaue mir das halt dann an, aber es ist halt dann für die Patientin eigentlich natürlich
doppelt. Ja. Also wer billig kauft, kauft doppelt, sagt man so schön.
Genau.
Oftmals. Ja.
Wie ist das eigentlich? Es wollen natürlich wahrscheinlich alle gern von dir persönlich operiert werden. Mhm. Wie geht sich das aus bei dir jetzt da mit Urlauben, mit generell mit dem Wachstum von deiner Praxis? Weil es hängt ja dann doch letztendlich wahrscheinlich sehr viel an dir als Person.
Das stimmt, ja. Du musst dir vorstellen, ich bin seit 2013 365 Tage, 24 Stunden erreichbar.
Echt?
Ja. Und das ist schon, wenn man sich das überlegt, ist es schon brutal. Ah. Ja, weil du musst immer das Handy beim Bett haben.
Weil wann eine Komplikation kommt.
Genau. Ja. Also du musst ja erreichbar sein. Ja, du kannst natürlich sagen, ich bin das nicht oder ich bin vielleicht nur den ersten Tag erreichbar. Aber wenn du das seriös betreiben willst, dann musst du das schon anders machen. Und du lernst halt mit dem umzugehen, aber... Und natürlich ist es nicht so, dass ich dann jedes Mal denke, jetzt habe ich mein Handy da und jetzt könnte ständig wer anrufen, weil das würde dich verrückt machen. Ja? Mhm. Weil das ist ja jeden Tag so. Und auch im Urlaub, wobei da habe ich dann eine Vertretung, muss ich sagen, ja? dass ich da in der Nacht dann nicht erreichbar bin. Aber das ist halt, wenn man sich selbstständig macht und den Weg geht, den ich gegangen bin und ich wollte gern Unternehmer auch sein und selbstständig und gestalten können, das war mir irgendwie wichtig, dann muss man das in Kauf nehmen, diese Dinge. Und ich meine, im Prinzip operiere ich 3 Tage die Woche. Das ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und da sind es circa 4 bis 5 Operationen pro Tag.
Das ist eigentlich jetzt ziemlich viel.
Genau.
Und darf man das jetzt fragen, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst oder nicht, aber darf man das fragen, was kostet jetzt so eine Operation bei dir, wenn man jetzt zum Beispiel Brustvergrößerung hernimmt, was kostet es ungefähr und wie geht sich das aus, dass das dann in Tschechien plötzlich um ein Drittel geht?
Können wir auf jeden Fall besprechen, die Preise, weil die ist ja auf meiner Homepage auch oben und gehe ganz transparent um. Ich bin jetzt jemand, der sagt, mir ist lieber, der Patient weiß den Endpreis, als man trickst und sagt, das kostet so und so viel und dann kommt die Anästhesie dazu, dann kommen die Implantate dazu, nur dass es halt günstig klingt. Ja. Und dann am Ende hat man auf einmal ganz einen anderen Preis. Darum ist hinter jeder Operationsmethode ist ein Fixpreis hinterlegt. Bei uns. Ja, das heißt, da ist alles einkalkuliert. Die ganze Nachbehandlung übrigens auch, egal wie oft man nachher kommt, das ist jetzt nicht jedes Mal so, dass man was zahlt oder so, sondern das ist alles in dem Paket natürlich drinnen.
Okay.
Sogar ein Leben lang. Ja? Ich meine, ich werde irgendwann einmal in Pension gehen, ja. aber zumindest, wenn man nach 5 Jahren kommt und sagt, ich möchte mir das anschauen lassen, dann zahlt man nichts fürs Anschauen lassen. Also das ist immer dabei. Zum Beispiel Brustvergrößerung, kostet 5.900 all in. Ja. Bruststraffung, also Brustverkleinerung 6.200, Bruststraffung mit Implantaten 6.700. Und die Preise ergeben sich nach dem, wie aufwendig das ist, was man alles dazu braucht. Also Implantate, ja oder nein, das kostet natürlich auch. Und auch die Operationszeit. Weil nach dem richtet sie, wie viel kostet die Anästhesie und so weiter. Ja. Und so sind das so Paketpreise. Und warum es im Ausland günstiger ist, ist meistens oder hauptsächlich einfach, weil dort die Mitarbeiter einfach die Löhne einfach geringer sind.
Mhm. Also auch von den ganzen Assistenten und Co.
Ja, und das ist hauptsächlich das, der Grund auch bei der Haartransplantation, warum das in der Türkei so stark ist, weil die Löhne viel, viel geringer sind. Und deswegen kann man solche Dumpingpreise anbieten. Wenn wir so einen Preis anbieten würden bei der Haartransplantation wie in der Türkei zum Teil, hätte ich nicht einmal die Fixkosten herinnen.
Okay. Ja, die Fixkosten für unseren Podcast sind dafür sehr gering. Es geht immer nur um ein Bierchen und da kommt jetzt ein Bierwagen vorbei.
Der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier. Bierwagen liefert uns neues Tipferbier. Wir stoßen nochmal an mit unserem Sättel. Tschüssi.
Tschüssi.
Und das ist so der Moment, wo wir darüber reden, was ist denn dem Matthias Koller als Arzt mal Lustiges passiert? Was war denn einmal eine witzige Geschichte, wo alle anderen lachen haben müssen und du nicht? Gibt's da was? Ist da vielleicht auch in deiner Praxis oder so schon mal irgendwas passiert, was witzig war?
Ja, das waren die Anfänge. Die Anfänge, wo man halt praktisch jetzt beginnt, Arzt zu sein und teilweise aber nur also da war ich noch nicht Arzt, da war ich noch Student, Medizinstudent, und du hast ja von der Praxis keine Ahnung. Mhm. Du studierst, ja, der Sezierkurs, das ist was Praktisches, aber ansonsten lernst du die Praxis ja nur im Krankenhaus, und da stellst du dich am Anfang natürlich dementsprechend auch an. Ja. Man lernt zwar schnell, aber ich kann mich noch erinnern, meine erste Formulatur, das war im Burgenland im Krankenhaus.
Was ist eine Formulatur?
Also wenn man als Student in den Ferien das Pflichtpraktikum absolviert.
Mhm.
Und das war halt immer ein paar Wochen. Und ich kann mich erinnern, da habe ich die Aufgabe bekommen, von der Stationsschwester Blutdruck zu messen. Und sie hat mir das kurz erklärt, wie das geht. Und dann bin ich durch und habe alles gemessen. Und im Endeffekt war komplett falsch alles. Ja. Also die haben sich gedacht, ja Wahnsinn, was ist denn da los? Ja. Haben alles nochmal nachmessen müssen.
Haben alle einen viel zu hohen Blutdruck.
Ja, genau. Die eine waren geheilt, ja, die haben keinen Blutdruck mehr gehabt. Die anderen waren auf einmal Hypertoniker. Ja. Also ich habe da irgendwas technisch falsch gemacht. Aber ja, das war ganz, ganz lustig für die anderen. Ja. Und aber
ein Arzt, der kommt, der frisch gefangen da und kann nicht einmal Blutdruck messen.
Genau. Ja, da war ich noch Student, muss ich das zu meiner Verteidigung sagen. Aber ich hab's dann auch gelernt. Ja.
Kannst du das halt?
Ja, absolut. Ja. Jetzt muss ich es nicht mehr machen. Ja. Das macht schon der Apparat. Aber jetzt kann es ja.
Vielleicht dann eine persönliche Frage, was ist für dich schön, was ist für dich Schönheit? Wie ist denn das generell, wenn du jetzt Menschen betrachtest, siehst du da dann eher sozusagen auch das Kind mal verändern oder siehst du die Arbeit sozusagen im Gesicht der anderen oder kannst du da abschalten?
Das ist interessant, das fragen wirklich viele, ja, ob man einen Durst kennt und dann sagt, okay, das und das.
Also er schaut mir immer auf die Geheimrezepte, kommt mir vor.
Nein, sagen wir so, eigentlich gar nicht, das ist wirklich so. Ich schaue auf das überhaupt nicht. Ja. Also ich schaue schon die Menschen an, aber ich denke mir nie, was könnte man jetzt da machen? Weil es wäre auch schlimm, weil da würde ich in der Freizeit
permanent arbeiten.
Ja. Und ich finde, dass, was ich wirklich überzeugt bin, ist, dass sehr viel auf die Ausstrahlung ankommt. Und das klingt ja oft so platt dahergesagt, ja, die innere Schönheit. Das hat aber wirklich absolut Berechtigung. Und ich meine damit Folgendes: Man kann schon irgendwo objektiv sagen, das ist jetzt ein schöner Mensch, das ist jetzt ein weniger schöner Mensch, ja, mit irgendwelchen Maßen, von denen ich absolut nichts halte.
Klassische goldene Schnitt, oder?
Genau, ja, und Symmetrie und so weiter. Mhm. Ja. Interessanterweise ist aber oft so, dass gerade da man oft sagt, ja, schon, aber irgendwie attraktiv ist es nicht. Ja? Schön schon, aber attraktiv nicht. Und das ist, finde ich, ein Unterschied. Wenn du attraktiv bist, dann musst du irgendwas ausstrahlen.
Mhm. Attraction.
Genau. Und das ist unabhängig davon, ob dein Gesicht symmetrisch ist, ob du jetzt eine schiefe Nase hast. Ja? Mhm. Es gibt Leute, die kommen in einen Raum und füllen diesen Raum. Ja? Also kennt man vielleicht, wenn man im Restaurant sitzt und da kommt wer rein, ist vielleicht nur 1,60, ja? Aber der füllt mit seiner Präsenz den ganzen Raum. Das liegt nicht daran, dass er so schön ist, sondern der hat eine Aura, ja? Eine Ausstrahlung. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man auch schaut, dass die Ausstrahlung verbessert wird, ja. Und das ist die innere Schönheit.
Merkst du das auch bei deinen Patienten, wenn die zum ersten Gespräch kommen und noch Probleme haben und schüchtern sind und vielleicht anders gewandert haben und dann kommen sie nach einer Nasenkorrektur zum Beispiel 2 Monate später zur Kontrolle und die blühen richtig auf und sind richtig selbstbewusst?
Ja, absolut. Das merkt man schon. Und das merkt man zum Beispiel auch bei der Brust-OP natürlich, ja, ob das jetzt eine Verkleinerung war oder eine Vergrößerung. Das teilweise, die haben ja wirklich im Alltag sich auch zurückgezogen. Die gehen zum Beispiel nicht mehr ins Schwimmbad deswegen. Mhm. Oder auch Männer mit einer sogenannten Gynäkomastie, das ist so eine Männerbrust. Wenn sie da unter der, ist relativ häufig.
Hat ja, der Karl auch ein bisschen.
Du greifst immer recht gern, gell? Das taugt dir recht.
Gut, ich hab meine Haare, du hast halt ein bisschen am Busen, ja.
Genau, also das zum Beispiel, da merkt man auch, ja, wenn man das korrigiert, dass da natürlich mehr Selbstbewusstsein ist. Und dann weiß man, wenn das ist, dann weiß man, dass man den Job gut gemacht hat oder dass das einfach sinnvoll ist, was man macht. Weil es gibt natürlich schon sehr viele Klischees und Vorurteile gegenüber dem Beruf. Und ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe ich mich immer erklären müssen. Mittlerweile muss man das nicht mehr. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, das war immer so die Frage, guter Cop, böser Cop. Mhm. Und so ist es so gegangen. Wenn du gesagt hast, ich bin plastischer Chirurg. Ja, machst du so nur so Schönheits-OPs oder tust du so Unfallopfer wiederherstellen? Es war immer schwarz oder weiß. Mhm. Ja? Und ja, aber so ist es nicht. Ja? Es ist eben nicht alles schwarz und weiß.
Wie also siehst du? Kann man, weißt, Unfallopfer wiederherstellen und so sagst, zahlt bei dir auch was die Krankenkasse dazu? Kann man zu dir auf eine Behandlung kommen und da zahlt die Kasse was oder ist das alles selbst zu finanzieren?
Das kommt, also sie kann was rückerstatten, wenn eine medizinische Indikation ist. Also wenn das ein medizinischer Grund ist, zum Beispiel nach einem Narbe zum Beispiel, ja, nach einem Unfall, die man korrigiert. Aber wir haben keinen, als niedergelassener Arzt hast du keinen direkten Vertrag mit der Kasse. Es ist also nicht so wie im Krankenhaus, dass die direkt verrechnen können. Das heißt, du musst es zahlen und dann kannst du es einreichen. Mhm.
Also siehst du, um auf die vorige Frage zurückzukommen, siehst du deinen Zweck und deine Mission auch ein bisschen therapeutisch, dass du die innere Schönheit wächst? Ist das so ein bisschen?
Schon, ja. Also das ist natürlich eine super Begleiterscheinung, wenn man merkt, da Selbstbewusstsein steigt jetzt oder die Zufriedenheit und letztendlich die Lebensqualität. Aber man muss auch die ganze Schönheitsmedizin von verschiedenen Ecken aus betrachten. Wenn man das jetzt gescheit macht und hauptberuflich macht, dann genügt es eben nicht nur, die Chirurgie zu betrachten oder die Behandlung, sondern du musst dir ein bisschen reindenken in den Patienten. Es ist nicht jede Falte eine negative Falte. Also die Lachfalten sind ja durchaus sehr sympathisch. Ja. Aber es gibt Falten, die lassen jemanden anders wirken, als er eigentlich fühlt. Und das ist das Klassische, wenn die Leute sagen, die sagen immer, ich bin so mürrisch oder so mürrisch und das bin ich aber gar nicht und das stört mich.
Aber ist es nicht so, dass man sagt, die Falten oder das Gesicht, das du kriegst, das spiegelt irgendwann einmal dein Inneres wieder? Ist das nicht so?
Das stimmt. Ja, nur die Frage ist, will man das alles wieder gespiegelt haben? Ich meine, ich
also man ja, muss dazu sagen, aber kann man durch das Äußere das Innere ändern? Ja, eigentlich nicht. Das heißt, irgendwie müsste es ja dann wieder hervortreten nach einer Zeit, oder nicht?
Das stimmt. Du kannst trotzdem Falten, die dich vielleicht mit einer sorgenreichen Zeit verbinden, ja. Mm. Die kannst du vielleicht ein bisschen wegzaubern.
Ja, oder in unserem Fall 12 Jahre lang Schlafmangel, viel Alkohol und viel Party. Das spiegelt sich bei mir manchmal in den Tränensäcken auch ganz leicht wieder. Ja,
aber das wird eine schwierige Therapie werden.
Ja, da muss ich eher persönliche Frage stellen, also die mich schon lange belastet und die können wir gerne auch dann off-records besprechen. Aber machst du auch Penisverkleinerungen?
Ja, also meistens schon, aber da nehme ich dann kein Skalpell, sondern so ein Beil.
Bei ihm reicht das Skalpell.
Hast du vorher gesagt, Matthias, dass es in Österreich eigentlich eine relativ hohe Dichte an sehr seriösen Kollegen gibt? Also du kennst keinen, der schlechte Implantate verwendet oder so. Aber gibt es beim Chirurgen oder beim Schönheitschirurgen auch so eine Handschrift, dass du sagst, wenn du wen siehst, so, boah, das muss der Doktor so und so gemacht haben oder das ist meine Handschrift, gibt es da irgendwie vielleicht so, der Koller macht die Nasen und der Hansi macht die Nasen?
Das ja, ist ein Kollerbusen.
Ja, oder ja? Das gibt es tatsächlich. Ja.
Okay.
Ja, das gibt es schon.
Das heißt, man hat schon so eine künstlerische Hand auch da mit dabei.
Ja, oder genau, ja, auch die, natürlich ist nicht jeder komplett gleich von seiner Arbeitsweise oder Einstellung. Und es gibt sicher Ärzte, die eher jetzt größere Brüste machen oder dem mehr nachgeben. Und das auch so propagieren auf der Homepage.
Die mehr nachgeben dem Kunden gegenüber, genau. Weil der Kunde will immer XXL quasi. Genau.
Aber es ist eben zum Beispiel ein Irrglaube, dass man, je größer die Brust, desto mehr ist sie oben. Ja? Mhm. Es glauben manche, aber in Wirklichkeit sinkt es natürlich ab, weil es einfach schwer ist. Mhm. Ja? Aber was vielleicht der Punkt ist, es gibt ja diesen Facharzt, den ihr vorher da so schön vorgelesen habt, den Facharzt für plastische Chirurgie, diese ästhetische und rekonstruktive. Das ist ja die einzige Facharztausbildung, die wirklich Schönheitschirurgie auch in der Ausbildungsordnung drinnen hat. Und da gibt's wenig schwarze Schafe, würde ich jetzt einmal sagen, ja, bei uns. Problem ist eher, wenn jetzt der Begriff Schönheitschirurg ist ja nicht geschützt. Mhm. Das heißt, kann es jeder Arzt nennen, das ist kein Fachbegriff. Und da gibt es natürlich schon ein bisschen Spielraum zur Charlatanerie. Mhm. Ja? Mhm. Generell jetzt. Ja? Und da muss man vielleicht schauen, was hat der für Ausbildung. Weil es wird.
Das heißt, das darf eigentlich auch der Allgemeinmediziner auch Schönheitseingriffe machen.
Eigentlich darf es mittlerweile nicht mehr, das haben sie gesetzlich Gott sei Dank schon, aber es war ja lange so und seit ein paar Jahren gibt es schon das Gesetz, mhm. Das ÄStetOB-Gesetz, dass plastischer Chirurg oder Chirurgin darf ästhetische OPs machen und die anderen Fachrichtungen müssen zumindest genau nachweisen, dass sie das gelernt haben.
Mhm. Okay.
Hey Pascal, weißt du schon, was ich mir jetzt online bestellt habe?
Na, was hast du bestellt?
Für die kalte Jahreszeit und für das werden wir ja schon ein bisschen zurückgenommen haben, eine Vitaminbombe und zwar ein Obst- und Gemüsepackerl auf bioferl.at.
Echt? Was ist da alles drinnen?
Ja, voll geiles Bio-Obst und Gemüse, gesund, frisch und echt cool. Und es gibt es nicht nur für dich privat, sondern auch für die Firmen, für Unternehmen.
Mhm. Klingt lecker. Und hast du uns vielleicht noch irgendeine Aktion mitgenommen?
Selbstverständlich. Ja? Für alle unsere Hörer gibt es mit dem Gutscheincode BART50 50% Rabatt auf die erste Lieferung.
Boah, 50% ist passt. Das ist gut.
Vielleicht nimmst du auch eins.
Biofial.at muss ich gleich reinschauen. Obst und Gemüse schott und sicher nicht. Und,
nein. Ja. Hau rein. Mich würde jetzt nur interessieren, die Zukunft. Wie siehst du die Zukunft des Älterwerdens? Wird es so sein, dass wir irgendwann mit 70 noch voll jung ausschauen und uns dementsprechend dorthin designen, dass wir ewig jung sind?
Ich glaube, dass man merkt es ja jetzt schon an 70-Jährigen, wenn man das vergleicht mit früher.
Stimmt.
Die schauen teilweise wahnsinnig gut aus. Mhm. Ja. Ich glaube, dass der Trend sich sicher fortsetzen wird und auch mehr noch die Anti-Aging-Medizin ins Spiel kommt. Also das, was kann man präventiv machen, was kann man zu sich nehmen, um von innen her länger fit zu sein und so weiter. Das glaube ich wird zunehmen. Ich glaube aber auch, dass irgendwann, und ich hoffe bald wieder, so dieser Trend wieder kommt zur Natürlichkeit, der ja grundsätzlich vorhanden ist, aber jetzt ein bisschen bei den Jungen.
Auf Instagram gerade eher nicht.
Genau, genau. Also zwischen 20 und 30, da merkt man jetzt eben zum Beispiel großes Gesäß. Ja, das war früher ja, hat niemand das wollen. Ja. Also die Frauen wollten alle eher einen flachen Po und das ist halt, hat sich geändert. Und das wird sich aber wieder ändern.
Das ist witzigerweise sicher. Meine nächste Frage. Po-Implantate. Machst du sowas? Ich stelle mir das ja unglaublich unangenehm vor, wenn man jetzt den ganzen Tag vielleicht 8 oder 9 Stunden sitzt und man sitzt immer auf irgendwelche Silikonkissen. Das muss ja Katastrophen sein eigentlich, oder?
Ja, Genauso gibt es ja Wadenimplantate. Nein, das mache ich beides nicht. Ja, also das ist zum Beispiel eine klassische OP, wo ich sage, das mache ich nicht, stehe nicht dahinter und habe ja kein gutes Gefühl, jemandem das reinzugeben.
Weil das auch einfach medizinisch gesehen blöd ist, oder?
Zum einen ja, weil es nicht angenehm ist, auf Silikonkissen zu sitzen, weil es auch Probleme macht mit den Narben in dem Bereich. Und das nächste ist, weil es für mich ja keine sinnvolle Operation ist, weil es ja nicht wirklich nachvollziehbar ist, warum man jetzt Silikonkissen sich einsetzen lässt. Außer man hat wirklich jetzt da einen Tumor gehabt, ja, und man hat da einen Defekt. Ansonsten ist viel gescheiter, man trainiert den Po. Es gibt ja auch den Fitness-Trend, was man ja auch sagen muss. Also es sind nicht alle Trends schlecht, was jetzt die Jungen haben. Im Gegenteil, ich finde, dass gerade dieser Fitness-Trend sehr positiv ist und dass halt viele Frauen jetzt eher zum Beispiel das Gesäß durch Muskeltraining vergrößern wollen. Und deswegen ist die Nachfrage nach so Po-Implantaten gleich null, ja, muss man sagen. Ja.
Was sind vielleicht noch deine unternehmerischen Erkenntnisse, wenn jetzt jemand deinen Weg nachgehen möchte, auch Schönheitschirurg werden möchte oder einfach generell erfolgreich sein möchte, was würdest du dem raten?
Leidenschaft. Leidenschaft für das, was man macht, sich zu erhalten auch und einen Weg zu finden, wie man das jeden Tag von Neuem wieder angeht mit Motivation. Weil ich glaube, das ist das Wichtige. Und da muss man immer ein gewisses Ziel vor Augen haben, wo man hin will oder was man sein will. Weil sicher ist der Alltag oft stressig und so, aber man darf das nicht aus den Augen verlieren, was will man eigentlich sein oder was will man werden. Und das ist ein Punkt. Und das Zweite ist, nicht auf die Neinsager hören. Weil auf so einem Weg, wenn man erfolgreich wird, begegnet man schon oft Leuten, die sagen, na, das schaffst du nicht, mach das nicht. Was passiert, wenn du das machst? Das ist mir sehr oft passiert. Ja. Es war schon, wie ich damals gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Ja, mit dem Alter machst du dich selbstständig. Dann habe ich gesagt, im Schloss Buchenau mache ich die Audi. Ja, wer kommt denn dorthin? Das findet ja keiner. Mhm. Mittlerweile fahren sie von Deutschland hin und überall und die haben sich Sorgen gemacht, dass von Linz wer hinfindet. Ja. Also, aber das ist wirklich von mir Ratschlag, wenn man was machen will und überzeugt ist von dem und an sich glaubt, dann soll man sie nie von denen abbringen lassen, die 1000 Argumente haben, warum du jetzt scheitern wirst. Mhm.
Darf man das Arztgeheimnis so weit brechen, dass du irgendwen sagen kannst? Oder gibt es auch ein Testimonial von dir, von irgendeinem Prominenten, den du vielleicht schon behandelt hast und die sagen, du darfst das sagen oder ist das wirklich voll verschwiegen?
Das ist wirklich verschwiegen, ja.
Also es ist keiner so, dass er sagt, hey, ich bin Dr. Koller Testimonial.
Nein, also es gibt da teilweise Prominente, die bei mir waren, und die aber das bewusst eben nicht wollen, ja. Die zahlen sie das auch selber.
Das kannst du dann bei deiner Penisverkleinerung kannst du.
Ja, genau, genau. Ja, da könnte man die OP mitfilmen.
Ich werde Testimonial bei dir.
Wobei eigentlich kannst du jetzt eh schon damit anfangen. Na, lieber Matthias, vielleicht nur Routinen, Rituale, gibt es irgendwas, was du täglich machst, vielleicht auch um schön und fit zu bleiben?
Oder auch vor der OP, so ein Ritual?
Ja, es ist so, erst einmal viel Kaffee trinken. Ja, also okay. Ich bin Kaffee-Junkie, aber immer nur so bis 10 Uhr am Vormittag. Also
wie viele Kaffees trinkst du noch?
Schon so 6 ungefähr. Ja. Ja. Also es startet.
Als Mediziner würdest du sagen, ist das gesund?
Ja, Kaffee ist gar nicht so ungesund. Ja, also Kaffee hat wirklich auch einige Gesundheitsfaktoren natürlich. Ist Gewohnheit, wir trinken schwarz, ohne Zucker, ohne Milch und hört dann aber auf, dann brauche ich nichts mehr. Aber ich stehe ungefähr auf
um 6.
Ich stehe ungefähr um 6 auf und um 7 fängt bei uns eigentlich der OP an. Also die Patienten kommen um 7, um 7:30 ist Hautschnitt, das heißt, da ist man dann schon am Tisch. Und
das machst auch du selber noch, jeden Hautschnitt und alles? Ja. Oder bereiten dir auch andere Ärzte was vor und du kommst dann und machst das Schwierige, oder?
Nein, operieren du ausschließlich ich, ja. Mhm. Genau, genau. Aber es wird wahrscheinlich nächstes Jahr, oder das ist ziemlich sicher, auch Verstärkung kommen, also ein Kollege, der dann bei mir einsteigt. Und aber bislang jeder Hautschnitt, alles selber. Ja. Mhm. Es gibt natürlich eine chirurgische Assistenz, die den Haken halten oder was zureichen, aber operieren du nur eh.
Mhm. Und vor der Operation, so Rituale, gibt es da was? Was sagst du jedes Mal?
Na, also du meinst sowieso beten tue.
Oder? Ja, oder irgend sowas. Oder vielleicht klopfst dreimal auf Holz oder, ja, genau. Oder schaust du immer alles nur ein zweites Mal an oder irgendwie so.
Man zeichnet die Patienten an. Das ist eigentlich, es ist nicht wirklich ein Ritual, aber das ist ganz wichtig. Ja, man zeichnet im Stehen an, ja. Mhm. Weil im Stehen ist, schaut alles anders aus. Das wirst auch du so.
Und das Thema begleitet uns.
Und genau. Das ist ein ganz wichtiges Ritual. Damit gibt es ja keine Verwechslungen zwischen links und rechts oder was auch immer. Das ist ganz wichtig. Aber ja, dieses chirurgische Handwaschen ist ein typisches chirurgisches Ritual. Wenn du vor dem Waschbecken stehst und das, wie man es halt im Fernsehen so sieht, und dann wascht man sich die Hände und dann gibt man diese Hautdesinfektion drauf und dann kommst du halt in den OP rein, wobei die Chirurgen im Fernsehen haben immer die Hände über dem Kopf, so ganz wichtig, also so hoch muss man es nicht halten. Ja. Und dann wird man halt eingekleidet, dann schlupfst du halt in OP-Mantel und Handschuhe und dann geht's los. Aber das ist natürlich eine komplette Routine, das ist wie für in jedem anderen Beruf, was man halt täglich macht. Fit halten tue ich mich, weil es ist schon sehr anstrengend. Also das Operieren,
das glaube ich,
ist auch nach der ganzen Routine, jeder Mensch, der da liegt, du musst 110% geben. Ja, du kannst nicht sagen, das habe ich jetzt schon 100 Mal gemacht oder 1000 Mal, sondern du musst immer wieder voll konzentriert
und
sein.
Und du stehst ja oft viel und du stehst ja auch gebeugt, nehme ich mal an, wenn es ein Busen da liegt, du wirst ja auch drüber beugen, das heißt kreuzmäßig wirst du ja auch schauen müssen, dass du fit bleibst.
Ich habe schon einen Bandscheibenvorfall gehabt in der HWS,
okay.
Aber vor Jahren, das ist alles ausgeheilt, ohne OP, aber da habe ich dann gelernt, wie kann man dem entgegenwirken, und das ist zum einen natürlich am OP-Tisch die Position für sich halbwegs angenehm zu machen, obwohl man trotzdem natürlich keine gute Haltung hat oft. Aber dann zu Hause gehe ganz gern in den Fitnessraum, drehe mir ziemlich laut die Musik auf. Mhm. Ich glaube, die Nachbarn, denen taugt das nicht so. Aber das ist meistens erst um 9. Also wenn ich heimkomme, da ist ungefähr, also bis um 5 operieren wir, das ist dann 6 oder so. Dann bin ich aber eigentlich müde.
Und dann ist 6:06, das heißt, du hast da eigentlich so wie wir, schöne 12-Stunden-Tage ist ganz normal quasi.
Genau, dann geh ich meistens in die Badewanne, kurz, ja, um die Muskeln aufzulockern, weil die sind wirklich verspannt nach dem OP-Tag.
Und dann Rammstein oder was? Was
genau, ja, was ja, Musik? Ja, dann also eine Playlist. Und
was machst du da musikalisch?
Wenn ich ganz ehrlich bin, mein Lieblingslied letztes Jahr war Opus. Wie hat das geheißen?
Ja. Das ist so steigert. Dun,
ja.
Dun, dun,
dun, dun, dun. Oder ja, warte mal, wie hat das geheißen?
Von Eric Price, Opus. Das so ein langen Build-up hat, oder?
Das so ewig, ewig nach oben geht, bis es...
Nein, ich glaube, sag nur anders. So wo der Falco einmal auftreten ist mit denen.
Ach auf so,
der Donauinsel.
Von Opus, von der Band?
Ja.
Ach so, Life is Life quasi.
Ja. Nein, das war das ein anderes.
Die haben einen extra Lauf
gebracht. Okay, ja, die haben ein paar neue Scheiben gehabt.
Und das war so positiv. Ja, das hat für mich
das
so
haben sie gespielt beim Aufsteirern. In Graz haben sie das gespielt. Ja. Ja.
Also okay. das sind so, aber alles querbeet und ganz gern die 90er. Ja. Also das ist ja doch meine Zeit, meine Sehr Jugend klar. gewesen.
Also aus guter
Fan. Wo ich fortgegangen bin. Und ja, also da habe ich wirklich... Ja, und auch.
Und dann schickt er ab
zu Crunch und so,
glaube ich. Zu Wannabe und Backstreet Boy.
Gibt's das im OP auch, dass du Musik hörst, oder ist im OP immer still?
Das haben wir früher gehabt im Krankenhaus, ne? Da war das üblich, ja, dass wir bei langen OPs das gehört haben, und das läuft einfach so nebenbei.
Ja.
Aber mittlerweile, also seitdem ich selber den OP habe und bei mir selbstständig bin, mache ich es nicht.
Okay.
Das ist, eher störend eigentlich, ja.
Okay, aber das war im Krankenhaus, war das...
Da hat man das gemacht und wenn das niemanden stört, also
aber die... was für Musik hat man da gespielt?
Das waren die Gypsy Kings zum Beispiel. Ja, das war bei langen Straffungs-OPs, wo du wirklich 4-5 Stunden dort operierst und... Das hat schon ein bisschen, war schon angenehm trotzdem.
Gibt es eigentlich diese klassische Hautstraffung nur? Also dieses, wir schneiden das von den Ohren über den ganzen Kopf auf und ziehen das ganze Gesicht nach hinten. Machst du sowas noch? Gibt es das noch?
Es gibt es so klassisch nicht mehr. Also die Schnitte sind viel kürzer man zieht mittlerweile nicht wie früher nach hinten, sondern eher nach schräg oben. Ja, wenn man draufgekommen ist, das Gesicht, wenn es altert, fällt ja nicht von hinten nach vorn, sondern von oben nach unten, also das Gewebe. Was eigentlich logisch ist. Trotzdem haben sie es jahrzehntelang nach hinten gezogen und da hat man dann eben diese furchtbaren Ergebnisse gesehen. Ja. Also,
aber sowas gibt es schon auch immer noch, diese Gesichtsstraffung.
Es gibt es noch, wenn auch viel weniger oft.
Das hat Botox wahrscheinlich ein bisschen abgelöst.
Genau, oder? Weil du einfach mittlerweile durch diese schonenden Methoden viel früher beginnst und das gar nicht mehr notwendig ist. Ich mache es übrigens nicht. Also Facelift mache ich zum Beispiel nicht. Ist auch eine OP, wo ich immer das Gefühl habe, ich habe es am Anfang natürlich gelernt und gemacht, aber das war eine OP, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt eine Verletzung, was ich jetzt mache.
Was mich noch interessiert ist, als Chirurg bist du natürlich auf deine Hände angewiesen. Hast du da deine Finger auch, wie man es oft hört, jeden einzeln versichert? Oder?
Das stimmt tatsächlich. Ja.
Wirklich?
Ja, das stimmt. Also der sehr hohe Summen. Ja.
Um sehr hohe Summen.
Welcher Finger ist der teuerste?
Der Daumen, oder?
Der Daumen und der Zeigefinger.
Aha.
Ja, das ist klar. Wenn schau, da geht es eigentlich um eine Berufsunfähigkeit.
Wie teuer ist der? Kann man das beziffern?
Ich glaube, dass es ein paar Millionen versichert ist.
Boah. Ja. Wahnsinn, ja. Ja. Ja, aber gut, du kannst natürlich dann auch nicht wieder arbeiten, theoretisch.
Ja, genau, das ist ja das. Ja, du, und natürlich, die zahlen ja nur, wenn er wirklich weg ist. Ja. Ja. Also, wenn es dann nur... und das will man natürlich auf keinen Fall haben.
Exit-Strategie.
Ja, genau. Ja, genau.
An 2 Tage vor der Pension. Die Kreissäge.
Genau. Ja, und das ist einfach eine Berufsunfähigkeitsvorsorge, ja, nicht, wenn das ist. Aber ich kann mir vorstellen, ich werde da nicht ewig operieren. Ich werde so lange operieren, solange ich fit bin. Aber ich glaube so, wenn du da mal so 55, 60 bist und schon Schmerzen hast in der Wirbelsäule und so weiter, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann nicht mehr am OP-Tisch stehe, aber dafür halt die Anti-Aging-Medizin weitermache.
Können wir unsere Stimmen versichern, geht das?
Ja, das wäre eine Idee. Sicher. Ich war gerade bei einer Phonetikerin vor kurzem, um meine Stimme anschauen zu lassen.
Oh, was hast du gesagt?
Ja. Ja, Überlastung. Oh, welch Wunder.
Aber vom Interviewen oder?
Naja, vom DJing und vom Moderieren. Sie hat gemeint, eine gesunde Stimme hält 8 Stunden Reden am Tag durch. Wir reden halt 14, 15. Ja. Und das ist natürlich irgendwann schon ein bisschen zu viel. Ne? Deshalb hören wir jetzt auch auf zu reden und widmen uns noch unserem letzten Schluck Bierchi.
Genau.
Matthias, danke, dass du bei uns warst. Wir verlinken natürlich deine Internetseite für alle, die jetzt gesagt haben, okay, so schlimm ist es gar nicht. Vielleicht komme ich doch einmal mit meiner Problemstelle dir. Und wir werden die Penisverkleinerung jetzt noch weiter diskutieren.
Passt, ja.
Ich glaube, das gehört dringend gemacht.
Es wird auf jeden Fall eine kurze Diskussion.
OP-Termin frei worden.
Mit dem Beil. Ja, zum Schluss gibt es immer noch kurze Fragen, kurze Antworten, der sogenannte Bier-Rap. Rap.
Bier-Word-Rap.
Mit 5 Millionen Euro würde ich jetzt, wenn es gewinnst,
anlegen in Immobilien.
Ja, gescheit. Ne? Ja. Am schönsten ist für mich, oder diese Stelle schaue ich, wenn ich mir ein Gesicht anschaue, auf die schaue ich als Erste.
Die Augen.
Ja. Nur in die Augen oder rundherum die Falten auch?
Beides.
Ja. Ja. Bei Männern operiere ich am liebsten
Haare.
Und bei Frauen?
Brüste
habe ich ja schon gesagt. Ja,
naja, verstehe ja irgendwie.
Ja.
War das eigentlich irgendwann ein Eifersuchtsthema bei deiner Frau anfangs, wenn du so viele Brüste in den Händen hältst?
Nein, die ist da sehr cool. Ja. Die sieht das da total locker. Ja.
Sehr cool. Ja. Matthias Koller, Dankeschön fürs super Gespräch. Wir freuen uns schon auf das nächste Frühstück mit Bier. Hört's wieder zu.
Mit dieser Person würde ich mal gerne ein Frühstück mit Bier erleben. Egal ob lebend oder schon gestorben?
Bei uns in Österreich oder?
Allgemein, auf der ganzen Welt.
Er ist schon gestorben.
Wer?
Michael Jackson.
Naja, der hätte sich natürlich auch über einige Operationen mit einem unterhalten.
Genau. Mit dem sagen können, was schiefgelaufen.
Und vielleicht ein bisschen weniger Propofol das nächste Mal.
Ja.
Gut, danke Matthias, bis zum nächsten Mal.
Super war's. Und danke. Wir hören uns und sehen uns beim nächsten Frühstück mit Bier.
Frühstück mit Bier.